Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Donald Trump hat enge Beziehungen zum saudischen Kronprinzen, ebenso wie Wladimir Putin. Also durchaus logisch, dass sich Trump und Putin nun in Riad treffen wollen, um über das Ende des Ukraine-Kriegs zu verhandeln. Ab heute trifft sich dort erstmals eine hochkarätige Delegation beider Länder rund um die beiden Außenminister. Europa ist nicht mit am Tisch, genauso wie der ukrainische Präsident Nina Amin, über die Frage, ob sich die Zukunft der Ukraine dort in Saudi-Arabien entscheidet.
Presserummel in Riad. Saudische Nachrichtensender zeigen Ankunftsbilder des amerikanischen Außenministers Rubio in der saudischen Hauptstadt. Es ist der Auftakt einer wichtigen Woche für Saudi-Arabien. Für Kronprinz Mohammed bin Salman vielleicht die bisher wichtigste in seiner politischen Karriere als Vermittler. Jahrelang herrschte wegen des Ukraine-Krieges Eiszeit zwischen den USA und Russland. Jetzt reist auch der russische Außenminister Lavrov ins saudische Königreich, um seinen amerikanischen Amtskollegen zu treffen. Und Riad soll zum Schauplatz für ein erstes Treffen von Putin und Trump werden. Wann genau, steht noch nicht fest, aber sehr bald. Davon zeigt sich der amerikanische Präsident überzeugt. Timothy Kaldas vom Tahrir-Institut für Nahostpolitik sagt, Saudi-Arabien habe sich seit Beginn des Ukraine-Krieges weitgehend neutral verhalten. Das zahle sich jetzt aus. Außerdem haben Trump und der saudische Kronprinz, auch MBS genannt, eine starke Beziehung.
There is a pretty strong relationship between Trump and MBS.
Einen fantastischen Kerl hat Trump bin Salman in einer Videoschalte während des Weltwirtschaftsforums in Davos genannt, nachdem Saudi-Arabien milliardenschwere Investitionen in Amerika angekündigt hat. Die Saudis passen zu Trumps Ego und seiner Art der Verhandlungen, meint Kaldas. Trotzdem ist das geplante Trump-Putin-Treffen in Riad für Mohammed bin Salman nicht unproblematisch.
MBS ist
daran interessiert, ein wichtiger internationaler Akteur zu sein. Die Ausrichtung solcher hochrangigen Gespräche trägt dazu bei, das Ansehen Saudi-Arabiens zu stärken. Gleichzeitig ist es jedoch aufgrund der problematischen Natur der Gespräche, nämlich dass die Ukrainer ausgeschlossen sind, ein zweischneidiges Schwert für die Saudis. Auch die europäischen Partner dürften nicht erfreut sein, komplett außen vor zu sein. Ohne Beteiligung der Europäer sei eine Friedenslösung gar nicht möglich, heißt es prompt von der Sprecherin der Bundesregierung.
Nina Amin und der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hart, zeigt sich besorgt angesichts der bilateralen Gespräche in Riad. Er sagte hier im Deutschlandfunk:
Die amerikanische Regierung hat fahrlässigerweise bereits die wichtigsten Punkte, die man eigentlich im Rahmen von solchen Verhandlungen als Joker in der Tasche hält, auf den Tisch gelegt, angekündigt. NATO-Mitperspektive für die Ukraine fällt weg, angekündigt, dass die territoriale Integrität der Ukraine nicht mehr eine der Bedingungen für einen Friedensschluss ist. Da muss man in Moskau in Champagner baden. Und ich kann Ihnen sagen, die Kollegen im Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika, ob Demokraten oder Republikaner, sind schier entsetzt, ob dieser strategischen Herangehensweise der US-Administration. Es geht, glaube ich, nur um den schnellen Erfolg Donald Trumps vor seinen eigenen Wählern. Was das Ergebnis ist, ist zweitrangig und das ist höchst problematisch.
Eine Debatte über europäische Friedenstruppen im Zusammenhang mit einer möglichen Friedenslösung hält der estnische Europaabgeordnete Rio Terras für verfrüht. Er sagt in dieser Sendung:
Die Sicherheit für Ukraine muss durch andere Sachen gewährleistet werden. Ich glaube immer noch fest daran, dass die beste Garantie für Ukraine eine NATO-Mitgliedschaft wäre. Aber bis dahin muss der Krieg beendet werden. Ich würde sagen, dass die Ukraine selbst fähig sind, eigene Frontline zu verteidigen, wie wir das gesehen haben. Also für mich wäre es wichtig, dass wenn da irgendwelche westliche Beteiligung sein sollte, muss es gewisse Fähigkeiten bringen, zum Beispiel den Luftraum unter Kontrolle zu haben und so weiter.
Europa habe in den vergangenen Jahren die Chance verpasst, sich auf neue Rahmenbedingungen einzustellen, meint der Militärhistoriker Sönke Neitzel hier im Interview und fordert:
Eine Maßnahme wäre eben auch die Kompromissfähigkeit der Parteien. Da sehe ich ein ganz großes Problem. Nennen Sie die Diskussion um die Wehrpflicht. Ja. Also jeder militärische Experte sagt, wir brauchen sie in irgendeiner Form. Die FDP sagt, wir sind halt die FDP, wir sind halt der Mann dagegen. Und wenn jede Partei, und das können wir auch mit anderen Parteien, ich habe jetzt nichts gegen die FDP, das ist nur als ein Beispiel, wenn jede Partei sagt, nein, wir haben das im Parteiprogramm, wir sind dagegen, dann können wir uns eben nicht weiterentwickeln. Und das gleiche Problem haben sie in Europa. Also ich glaube, dass Demokratien auch anpassungsfähig sind, nur es sind dann letztlich die handelnden Personen und die handelnden Parteien in unserem Fall. Und denen müssen wir ein sehr mäßiges Zeugnis ausstellen.
Mit einem Trauergottesdienst und einem Staatsakt nehmen heute Staat, Kirchen und Weggefährten Abschied vom früheren Bundespräsidenten Horst Köhler. Dietrich Karl Meurer.
Beim Staatsakt im Berliner Dom spricht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Auch der ehemalige österreichische Bundespräsident Heinz Fischer und Ex-Finanzminister Theo Weigel werden Reden halten. Unter Weigel hatte Köhler als Staatssekretär gearbeitet. Mit beiden war er auch nach seiner Amtszeit befreundet und stand in engem Kontakt. Vor dem Staatsakt gibt es einen Trauergottesdienst. Er wird unter anderem vom früheren Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Wolfgang Huber, gestaltet. Am Mittag findet vor dem Dom ein militärisches Abschiedszeremoniell mit großem Ehrengeleit statt.
Bei der Bruchlandung eines US-Passagierflugzeugs in Toronto mit 80 Menschen an Bord sind den kanadischen Behörden zufolge mindestens 18 Menschen verletzt worden. Giselle Uecker.
Die Maschine hat sich bei der Landung überschlagen. Bei der Drehung ist mindestens ein Flügel abgebrochen. In dem Flugzeug, das gerade aus der US-amerikanischen Stadt Minneapolis kam, saßen 80 Passagiere. Sie alle konnten schnell evakuiert werden. Einige der Fluggäste wurden allerdings verletzt, teilweise auch schwer. Wieso sich die Maschine überschlagen hat, ist noch völlig unklar. Nach Angaben des kanadischen Wetterdienstes wehte zur Zeit des mutmaßlichen Unfalls ein starker Wind mit Böen von mehr als 50 Kilometern pro Stunde. Erst vor wenigen Wochen hatte der Zusammenstoß einer Passagiermaschine mit einem Helikopter in Washington zu einem schweren Unfall mit mehr als 60 Toten geführt.
Und der Untersuchungsausschuss des Bundestags zum deutschen Rückzug aus Afghanistan im Jahr 2021 stellt heute seinen Abschlussbericht vor. Oliver Neuroth.
Eine zentrale Frage, die der Untersuchungsausschuss beantworten wollte: Haben die deutschen Geheimdienste die Lage in Afghanistan falsch eingeschätzt und kam es daher zum überstürzten Abzug der Bundeswehr? Der Ausschuss hat in den vergangenen 2,5 Jahren etliche politische Entscheider aus der Zeit zu den Umständen befragt, in fast jeder Sitzungswoche des Bundestages. Darunter den heutigen Regierungschef Olaf Scholz, damals Vizekanzler, und Altkanzlerin Angela Merkel. Sie berichtete im Dezember 5 Stunden lang, wie der Afghanistan-Abzug 2021 aus ihrer Sicht gelaufen war, und äußerte sich dabei auch selbstkritisch.